Allein die beiden letzten Mechanismen und das auch nur kombiniert, erwiesen sich auf Dauer als erfolgreich. In all diesen Fällen handelt es sich um eigenständige Staatsbildungen, die ohne Einfluss von außen geschahen. Man spricht von primären Staatsbildungen. Waren sie erfolgreich, strahlten sie auf ihre Umgebung aus. Der unersättliche Bedarf der Eliten an Luxusgütern, aber auch an Ressourcen aller Art, an Arbeitskräften, Sklaven, ebenso wie Kriegern, wirkte sich auf benachbarte Regionen aus. Viele profitierten, häuften durch den Handel Reichtümer an, eiferten den Staaten nach, nicht zuletzt um sich selbst zu schützen. Mancherorts entstanden auch Klientel- oder Satellitenstaaten. Entsprechend sehen wir an der Peripherie Ägyptens oder Mesopotamiens neue Königreiche entstehen. Sie orientieren sich an den Vorbildern und imitieren diese in den meisten Belangen. In solchen Fällen spricht man von sekundären Staatsbildungen. Das führt nun zu jener internationalen Gemengelage, welche für die nächsten Jahrtausende wegweisend sein wird. Ein Geflecht staatlich verfasster Gemeinwesen, die sich in ständiger Konkurrenz miteinander befinden. Durch die Institutionalisierung und die Effektivität, Überschüsse zu produzieren und abzuschöpfen, die es ihnen erlaubt, ein immer elaborierteres Militärsystem zu unterhalten, werden sie in aller Regel nichtstaatlichen Gesellschaften überlegen sein. Das führte zum unwiderstehlichen Siegeszug der Staaten. Auch wenn die Menschen vielerorts alles unternahmen, diesem Schicksal zu entgehen, endete das schließlich in der Welt von heute. In der Menschen rund um den Globus in staatlichem Rahmen leben, allein in entlegenen, für die intensive Landwirtschaft ungeeigneten Regionen oder unzugänglichen Gegenden wie Wüsten, Gebirgen oder Polarregionen, konnte man sich dieser Dynamik zumindest eine gewisse Zeit entziehen. In diesem Punkt hat der Archäologe Ian Morris recht, wenn er den Krieg als absoluten Innovationsmotor beschreibt. Jede Erfindung auf der einen Seite zwang die andere dazu, nachzuziehen. So kam es nicht nur zu einem Wettrüsten bei Waffen- und Belagerungstechnologien, zur Entwicklung neuer und bald verbundener, also aufeinander abgestimmt kämpfender Truppengattungen, sondern auch zu komplementären Verteidigungsstrategien. Der ständige Rüstungswettlauf betraf darüber hinaus Logistik, Mobilisierung, ja die gesamte Leistungsfähigkeit der Gesellschaften. Ziel musste es sein, eine möglichst schlagkräftige Armee zu unterhalten, deren Einsatz über längere Zeiträume hinweg gewährleistet werden konnte. Das führte zu weiterer Ausdifferenzierung und Professionalisierung und förderte die Regelhaftigkeit vieler Lebensbereiche, nicht zuletzt einer öffentlich verbindlichen Zeitregelung. Ob in Nebra, Mesopotamien oder Ägypten, allerorts wird mit Kalendersystemen experimentiert, die eine genaue Terminierung von Einberufungen und Abgaben, Einsätzen und Tributen erlauben. Doch Fortschritt für den Staat impliziert keinesfalls Fortschritt für die Untertanen. Sicher, nun werden Gesetze erlassen, die Mord und Totschlag und andere Verbrechen innerhalb der Gesellschaften reduzieren. Gerade die frühen Städte waren Horte der Gewalt. Doch das frühe Recht zeichnete sich durch Härte und Grausamkeit aus und setzte vor allem auf Todes- und Verstümmelungsstrafen. Umgekehrt behalten sich die Herrscher als Inhaber des Gewaltmonopols vor, ihrerseits über Leben und Tod entscheiden zu können und beanspruchen das Töten insbesondere in Form des Kriegführens als ihr legitimes, unbezweifelbares Vorrecht, als Prärogativ absoluter Herrschaft. Auch hier ist zu konstatieren, quantitativ sind Urbanisierung und Staatsbildung für die Spezies Homo sapiens ein Erfolg, qualitativ für das individuelle Leben der Menschen eine Daseinsverschlechterung. Der Anthropologe James C. Scott ist der Überzeugung, dass das Leben außerhalb des Staates, das Leben als Barbar, oftmals materiell einfacher, freier und gesünder gewesen war als das Leben all jener, die innerhalb der Staaten nicht zur Elite gehörten.